Hey du da draußen, willkommen bei Pawship, dem Podcast, der die Beziehung zwischen dir und deinem vierbeinigen Freund feiert. Ich bin Jessie, ausgebildete Tierverhaltensberaterin und deine Begleitung auf dieser Reise. Hier bei Pawship dreht sich alles um die Bindung, die wir mit unseren Hunden teilen. Wir sprechen über Training, Verhalten, Gesundheit und alles, was dazwischen liegt. Aber vor allem feiern wir die Freundschaft, die Pawship, die uns mit unseren Hunden verbindet. Also schnapp dir eine Tasse Kaffee oder Tee, setz dich mit deinem Fellfreund hin und lass uns loslegen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal als Witcast zusätzlich. Ist für mich komplett neu. Ich fühle mich auch ein bisschen komisch gerade, weil ich ja sonst immer nur quatsche und kann so in der Gegend rumgucken und kann überlegen, während du mir jetzt zuschauen kannst. Aber ich wollte es für mich einfach mal ausprobieren, ob das was für mich ist, ob ich das in Zukunft beibehalten werde, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Vor allen Dingen werden wir es daran sehen, wie du das findest. Das Thema heute wird sein, Stress und was macht das mit meinem Hund? Und vor allen Dingen, ich habe nämlich gerade voll den Kaffee auf. Ich habe den dritten Tag nach meinem Urlaub, ich habe in den Herbstferien 2 Wochen Urlaub gehabt und heute ist der dritte Tag nach meinem Urlaub und ich habe schon Kaffee auf. Ich habe schon einen Auskotz-Post auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet. Und es geht ja einfach darum, allein diesen 3 Tagen jetzt haben mich Hilferufe von Familien und Menschen mit ihren Hunden erreicht, die kurz am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen, weil der Hund halt nicht so funktioniert, wie die Gesellschaft das gerne hätte. Und von außen, vor allen Dingen auch von Menschen, die meinem Berufsstand ja angehören, also Trainerinnen und Trainer, die ohne wirklich ein bisschen analysiert haben oder sonst irgendwas, den Leuten einfach immer wieder mitgeben, ach, du musst den noch mehr körperlich einschränken, der darf noch weniger, immer noch mehr Druck drauf am besten und am besten in den Karton in die Seite stellen, der darf nichts mehr. Und dann geht das Problem ganz von alleine weg. Das ist so ein Bullshit und das macht mich unglaublich wütend und sauer und natürlich auch traurig, dass es immer noch Mitstreitende gibt, also immer noch Trainerinnen und Trainer gibt, die dieses alte Gedöns noch verzapfen, die das in die Welt raustragen als Allheilmittel. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit dir sprechen. In dem einen Fall geht es um eine Familie, die eine Hündin aufgenommen hat. Die ist jetzt knapp 2 Jahre alt, kommt aus einer Familie, wo nicht viele Reize waren, wo sie sehr viel alleine bleiben musste, weil Zeitmangel herrschte, halt jetzt neu zu dieser Familie. Und ja, was soll ich sagen, diese Hündin, immer wenn irgendwie Stress aufkommt, kreiselt die. Das heißt, sie rennt um sich selbst rum, also dreht sich im Kreis und jagt ihren Schwanz. Das ist ihre Taktik quasi, mit dem Stress, den sie gerade empfindet, umzugehen. Jetzt im Falle dieser Familie ist von außen noch kein Trainer oder keine Trainerin, soweit ich weiß, zumindest da gewesen und hätte jetzt gesagt, ja, hier, ne? Aber genau das sind so Fälle, wo ich es auch in der Vergangenheit schon ganz oft mitbekommen habe, dass da ja Ansätze im Grunde propagiert werden, die überhaupt gar nicht stimmig sind, die gar nicht passen. Ein Hund, der eh schon Stress hat und meint, er müsste mit Kreiseln und Schwanzjagen seinen Stress kompensieren und da irgendwie rauskommen, indem einfach Bewegung herrscht, dem drücke ich doch nicht noch mehr Stress auf, indem ich sage, das darfst du nicht und hier darfst du auch nicht, da darfst du nicht lang gehen, hier das auch nicht. Das macht Stress, das macht maximal Frust. Und was macht Frust? Es macht noch mehr Stress. Anders eine Dame, die mich kontaktiert hat, mit der ich dann jetzt auch ins Gespräch gehe, ins Erstgespräch. Welpe. Ein Welpe, der einfach gerade sehr, sehr viel beißt. In Hände, in Arme, in Klamotten und alles. Was für einen 14 Wochen alten Welpen ja nicht ungewöhnlich ist erstmal. Aber da auch. Frau, also Halterin am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil das tut weh. Es sind die Milchzähne, sie sind spitz. Und wenn das Verhalten eher schlimmer wird als besser, also Beißhemmung, ne, wenn wir da bei dem Thema sind, ja, das macht einen fertig als Mensch. Das habe ich vollstes Verständnis für. Und dass hier diese Folge, diese Podcast-Folge geht nicht als Affront gegen die Menschen, die mich ansprechen. Auf gar keinen Fall. Denn dass die mit den Nerven am Ende sind und auch das ausprobieren, was vermeintliche ExpertInnen geraten haben, sorry, dafür sind es halt keine Fachleute. Natürlich. Wenn mir ein Experte etwas sagt und empfiehlt, gehe ich ja davon aus, der oder die ist Expertin oder Experte. Dann probiere ich das aus. Es sei denn, ich fühle mich da ganz, ganz komisch mit. Aber es kommt ja oft von den Mitstreitenden immer so ein bisschen durch die Hintertür. Muss man dazu ja sagen. Und auch hier war es wieder so, die Dame hat auch schon zwei ältere Hunde und ist auch gut angebunden an eine Hundeschule und hat das dort mal platziert, was sie denn mit dem Welpen machen könnte. Das würde immer schlimmer werden und irgendwie, Aussage dort, noch weiter körperlich einschränken. Mehr Grenzen, darf nicht so viel, nimmt sie nicht für voll, bla bla bla, was man so kennt. Sorry Leute, liebe mitstreitenden Trainerinnen und Trainer, was soll das? Also wer sich auf den aktuellen Stand der Wissenschaft um das ganze Thema Hund befindet und sich wirklich Mühe gibt, ordentliche Fortbildung zu machen, alte Zöpfe abzuschneiden, weiß, dass das gerade bei einem Welpen mit 14 Wochen ein Todesurteil sein kann fürs Verhalten. Also wenn ich noch mehr Einschränkungen mache, noch mehr Druck, macht das bei dem Welpen maximal Frust. Und Frust bei einem Hund, der schon sehr maulaffin ist und in vieles reinbeißen mag, wird das verstärken. Und das ist ja genau das, was diese Dame eigentlich nicht möchte. Sie möchte ja eigentlich, dass der Hund, also der Welpe, weniger beißt als mehr. Was verständlich ist, denn es tut weh. Wäre ich jetzt aber ja eine Trainerin gewesen in der Hundeschule, die sich da so ein bisschen mal mit befasst hätte, dann hätte ich doch relativ schnell mal die Frage gestellt, wie ist denn so der Tagesablauf? Wie ist das denn so bei euch zu Hause? Und dann hätte mir die Dame netterweise mitgeteilt, das hat sie mir nämlich auch mitgeteilt, dass eine der älteren Hündinnen sehr viel bellt. Dass das auch ein weiteres Problem ist, die bellt sehr viel bei jedem kleinen Geräusch, sehr geräuschempfindlich. Und das schon festgestellt worden ist von dieser Dame selber, dass dieses Bellen den Welpen noch anstachelt. Wenn die ältere Hündin bellt, beißt der Welpe, also dann geht das quasi los, diese Schnapperei. Und das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, dessen wir erkennen, dass dieses, es wird schlimmer mit dem Beißen, mit Stress zu tun hat. Dieses Bellen der älteren Hündin versetzt den Welpen in Stress. Und wenn das Dauerstress wird, ist doch klar, kauen ist ein Verhalten, das Hunde beruhigt. Deswegen gibt es ja Kauknochen oder diese tollen Kongs, auf denen Hunde rumkauen können, die man mit irgendwas füllen kann, damit sie schlecken können, auch Schlecken beruhigt. Und daran erkennen wir doch, wenn die ältere Hündin bellt, ist das einfach eine Stressreaktion des Welpen, das schon vorhandene Beißen, was Welpen so haben, um die Welt zu erkunden, dass das einfach immer krasser wird, weil der Hund einfach versucht, wie so mit so einem Schnuller, die Anspannung wegzukauen. Dass er dann natürlich bei uns in der Hand oder in unseren Ärmeln oder Schlappen oder was auch immer nicht richtig adressiert ist, wissen Hunde nicht. Da brauche ich auch nicht wieder mit Maßregelungen kommen und sowas. Das wissen Hunde nicht. Das kann ich meinem Hund ganz nett erklären. Hör mal, das ist mein Schuh. Den bitte nicht. Das können die lernen. Das ist gar kein Problem. Aber das kann ich ihnen ja auch erklären. Dafür muss ich dann nicht fies und scheiße sein. Und, ne? Und dann bin ich immer wieder total erstaunt, was es alles für abstruse Ratschläge es gibt. Und ich bin da auch nicht bei den Leuten jetzt wie Nachbarn, Freunden oder so, habe ich mal irgendwo gelesen, im Fernsehen gesehen und so weiter. Die wissen es ja auch nicht besser. Da will ich auch gar keinen Vorwurf machen. Aber von da kommen natürlich auch ganz, ganz viele Ratschläge, die einfach ja alt hergebracht sind. Und ich frage mich dann immer wieder bei diesen mitstreitenden Trainer, Kolleginnen und Kollegen, was da genau das Problem, das Kernproblem bei diesen Menschen ist. Denn das Problem liegt nicht beim Hund, den sie da trainieren wollen. Der Hund ist ein Produkt seiner Umwelt. Ein Hund ist nicht, wie man so schön auf Deutsch sagt, hinterfotzig. Die überlegen sich nicht, ach, wie kann ich meinen Menschen jetzt schön in die Pfanne hauen? So sind Hunde nicht. Hunde leben im Hier und Jetzt. Die sind impulsiv, ja. Also das merken wir ja bei Hunden, die in die Leine springen und die reagieren, die explodieren und impulsiv einfach. Natürlich können die lernen, Impulse zu kontrollieren, um Gottes Willen. Dafür ist das Training da, dafür ist das da. Aber man muss einfach mal langsam in den Kopf bekommen, dass Hunde impulsiv reagieren. Das heißt, sie planen nicht. Sie planen nicht. Sie tun das, was sich schon immer gelohnt hat, das, was schon immer funktioniert hat, hat aber nichts mit hinterfotziger Planung zu tun, so wie manche Menschen das können. Und einerseits wird den Hunden immer, ja, wird den Hunden immer gesagt, ja, ne, die wollen dich testen und die nehmen dich nicht für voll. Also es wird denen schon so ein bisschen angedichtet, sie könnten so weit denken, dass sie die Menschen, ja, verarschen können. So. Andererseits sind Hunde aber so dumm in Augen dieser Leute, auch in diese gleichen Leute, sind wir trotzdem auch der Meinung, Hunde sind so dumm, das können die sowieso nicht und dieses können sie nicht und jenes können sie nicht. Da passt das Bild für mich nicht zusammen. Da passt das für mich nicht zusammen. Und dann frage ich mich doch tatsächlich immer, also dieses, das ist jetzt hier wirklich ein Auskotz, Podcast, Witcast, einfach zum Thema, wieso wird heutzutage immer noch Stress und körperliche Einschränkungen der Hunde als Training bezeichnet und als Allheilmittel? Für mich liegt das, also das sagt für mich mehr über die Person aus, die das als Ratschlag ausspricht, als über den Hund. Ist ja genau wie bei uns Menschen, ne? Also das, was der andere über mich sagt, sagt er mehr über den Menschen aus, der es sagt, also über mich. Deswegen möchte ich dich einfach sensibilisieren, dass wenn du solche Ratschläge bekommst, egal von wem, also ich sag mal, wenn es die Nachbarin ist, der Nachbar oder Freund, Freundin, wie auch immer, keine Experten in dem Sinne, bin ich da wirklich nachsichtig, die wissen es nicht besser. Es läuft viel Müll im Fernsehen, viele Fernsehtrainer sind einfach aus dem letzten Jahrhundert, sage ich jetzt mal, leider findet nicht viel gutes Hundetraining oder Tiertraining im Fernsehen statt. Da bin ich wirklich nachsichtig mit normalen, Anführungsstrichen, normalen Menschen, die keine Experten auf diesem Gebiet sein sollten, wenn sie in dem Beruf arbeiten. Die wissen es nicht besser. Die haben es gesehen, die haben gesagt, ach, das hat da geklappt, ne, vielleicht probierst du das mal und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Kiste. Aber ich finde es wirklich maximal erschreckend, was im Hundetrainings, gerade zum Hundetrainingsbereich und auch Pferdebereich, ich komme ja auch aus dem Pferdebereich, was da noch alles an alten Zöpfen hängt, die man eigentlich abschneiden könnte. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz viel, ja, wir sagen ja immer, hat uns auch nicht geschadet, die Erziehung. Das sieht man beim Hund, dass es Quatsch ist. Man sieht immer im Nachhinein in der Konsequenz, was alles geschadet hat, wenn man halt entsprechend erzogen hat, in Anführungsstrichen. Das sieht man bei den Hunden, das sieht man auch bei uns. Also es ist ja kein Wunder, dass unsere Generation und die Generation, die etwas ja noch älter sind, da war die Erziehung eine ganz andere, als sie jetzt gerade so, ja, gerade kommt die Erziehung, die wir eigentlich brauchen, kommt gerade in Mode, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist nicht negativ gemeint, das ist keine Modeerscheinung, es sollte wirklich langsam Umbruch geben. Und genauso ist es in der Hundeerziehung oder in der Pferdeerziehung oder Tiererziehung, egal. Das sind Lebewesen. Und ich finde, das sagt immer viel mehr über den Menschen aus, der diesen Ratschlag gegeben hat. Da muss es irgendwo ein Ego-Problem geben. Denn diese mitstreitenden Trainerinnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, so, sprechen ja immer, also ich rede ja zum Beispiel auch nicht von Rudelführer, weil das hatte ich ja auch schon mal in einigen Reels und wer mir folgt und wer mich kennt, weiß auch warum nicht, weil wir einfach kein Rudel bilden mit unseren Hunden, weil wenn ich jetzt ein Rudel mit meinem Timmy bilden würde, würde das bedeuten, ich hätte ihn geboren. Rudel oder wäre mein Neffe oder sonst irgendwas. Rudel sind miteinander verwandte Tiere, so. sind wir in der Regel mit unseren Hunden nicht, soweit ich weiß. Das heißt, wir bilden schon mal kein Rudel. Auch Hunde untereinander, die nicht verwandt sind, bilden keinen Rudel. Das ist eine Gruppe. Eine Gruppe, ein Sozialverband, ist eine Familie quasi. Und genau so agieren nämlich auch diese Tiere. Und deswegen rede ich auch nicht davon, dass wir Rudelführer sind. So. Obwohl man eigentlich, wenn man das nämlich, aber es ist halt so negativ behaftet, wenn man nämlich eigentlich davon ausgeht, dass ein Führer eigentlich eine Gruppe anführen soll, also quasi das Beste aus jedem Gruppenmitglied herausholen soll, Stärken fördern, Schwächen ausgleichen durch ein anderes Gruppenmitglied und so weiter. Also eine richtige Führung ist ja eigentlich was ganz Gutes. Das ist der Unterschied einfach zum Chef sein. Draufhauen kann jeder Depp. Da nennt sich dann Chef. So, ich Chef, du nix. So. Also von daher, Rudelführer fände ich ja noch gar nicht mal so schlimm, wenn das halt fachlich falsch wäre. Aber diese Mitstreitenden halten sich ja mal für den Rudelführer. Wo ich mir immer denke, ja, aber die Führung, die die bieten, ist für'n Arsch. Also so ein Gruppenleiter, Anleiter braucht doch kein Mensch, oder? Und auch kein Hund. Deswegen guck, dass selbst wenn du sagst, du bist der Rudelführer, wenn das für dich ein Bild ist, das passt, auch wenn es fachlich falsch ist, guck aber, dass du wirklich auch eine Führungspersönlichkeit bist. Stell dir einfach mal vor, du bist in einer Gruppe, in einem Team, im Büro und stell dir den bestmöglichen Vorgesetzten vor. Die bestmögliche Führungskraft. Was wünschst du dir von dieser Führungskraft? Was wünschst du dir von deinem, nee, Chef kann ich nicht sagen, weil ich Chef, du nix, das passt wieder nicht. Es soll ja positiv enden hier. Und deswegen überleg einfach mal, wenn du diesen Menschen, diese Führungskraft, diese Leitungspersönlichkeit, wenn du die hast, was muss diese Persönlichkeit mitbringen, damit dir das Arbeiten so richtig Spaß macht, damit du gerne zur Arbeit gehst, damit du die Umstände dort, das Ganze mit deinem Team angenehm findest. Denn genau das ist es, was Hunde auch brauchen. Hunde ticken genauso wie wir. Das Säugetiergehirn ist einfach, es ist da. Wir können es leider nicht wegquatschen, auch wenn viele sich wünschen, dass der Mensch erhabener ist über den Hund. Wir haben alle ein Säugetiergehirn. Ja, es tickt in kleinen Dingen ein bisschen anders, aber dennoch, es ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Und deswegen sind die Emotionen, die ein Hund fühlen kann, sehr ähnlich mit unseren. Sie sind fühlende Wesen. Und wie kann ich dann bitte einfach pauschal sagen, hier, mehr Grenzen, Einschränkungen, das da war nicht, das da war nicht und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. Fänden wir das geil, wenn wir irgendein Problem mit Stress haben, mit Ängsten oder sonst irgendwas, wenn der Partner, die Partnerin oder sonst irgendwer sagt, ja, wenn du Angst halt hast vor einer Spinne, dann darfst du mit mir nicht auf die Couch, ich halte nicht mehr deine Hand, du kriegst auch weniger zu essen, du kannst draußen essen, zu Hause gibt's keins mehr für dich, du kannst dafür arbeiten. Würde doch keiner machen. Der Sinn, der erschließt sich mir nicht. Diese Logik fürs Futter arbeiten, nicht mehr auf die Couch. Mein Mann würde dann zu mir sagen, ich gehe zuerst durch die Tür. Du hast Angst vor einer Spinne, ich gehe zuerst durch die Tür. Damit du mal lernst, Ängste kontrolliere ich hier. Also einfach mal das Ganze aus der eigenen Perspektive auch betrachten, wenn du solche Ratschläge bekommst. Einfach mal aus der eigenen Perspektive drüber nachdenken, überlegen, so, wenn das jetzt mein Mann, meine Frau, meine Freundin, mein Freund, Mutter, Vater, egal wer wäre, fände ich das so okay? Würde mir das helfen? Und wenn du mit einem ganz klaren und festen Nein antworten kannst, welcome to the life of your dog. Denn so geht es deinem Hund auch. Das hilft deinem Hund dann auch nicht. Sei einfach fair zu deinem Hund. Spiele Detektiv, suche nach Ursachen für Stress, Ängste und so weiter. Nicht noch mehr Druck, nicht noch mehr körperliche Einschränkungen, nicht noch mehr räumliche Einschränkungen, nicht noch mehr Grenzen, noch mehr Regeln, vielmehr Empathie, Vertrauensaufbau, Verständnis. Und die Ursachen musst du im Grunde finden und eliminieren. Denn wenn die Ursache nicht mehr besteht, für die Ängste, Unsicherheiten, für den Stress, dann fällt ja auch das Verhalten flach, was dein Hund gezeigt hat. Denn wo keine Ursache ist, macht das Verhalten auch keinen Sinn mehr. Dann wird es auch nicht mehr gezeigt. Und das ist es halt zum Beispiel, wie mit dieser kreiselnden Hündin. die vor Stress. Ich war 2-3 Minuten in diesem Haushalt und mir war glasklar, warum sie das macht. Sie kommt aus einem Second-Hand-Hund in der Familie. Sie kommt aus einer Familie, wo sie viel alleine war, wo sie nicht viel kennengelernt hat, wo nicht viel Zeit für sie war. Das heißt, sie war viel alleine in der Ruhe einfach. Da gab es wohl auch Kinder, aber wenn man viel allein ist, ist halt der Anteil des Tages, wo man Lautstärke hat, ein bisschen weniger. Und da wird sie auch dann weniger gekreiselt haben, logischerweise. Das war die Aussage der Vorbesitzer. Und so ist es halt. Jetzt wohnt ein 4-jähriger, aufgeweckter Junge. Das ist ganz normal. Kinder sind so. Wohnt mit im Haushalt. Liebt diesen Hund, möchte ihn umarmen, knuddeln, möchte ihm ständig irgendwas bringen, möchte mit ihm, mit seinen Lego-Autos spielen. Das ist, was Kinder mit 4 Jahren machen. Also Stress pur, weil Lautstärke natürlich durch einen 4-Jährigen, die normal ist eigentlich für den 4-Jährigen, aber für den Hund nicht. Stressend. Viel, viel Bewegung durch einen agilen 4-Jährigen. Stressend. Es lebt eine Katze mit im Haushalt. Die Hündin ist super mit der Katze, aber die ist halt total neugierig, möchte unglaublich gerne immer mal wieder hinterher gehen, nicht rennen, es jagt nicht, aber hingehen, schnüffeln. Katze findet es doof. Batsch, gibt's eine gedonnert. Stress. Also alles, was irgendwie so Stress mit sich bringt, wird sofort mit Kreiseln und Schwanzjagen quittiert. Ja, auch da habe ich ganz oft schon gehört, wenn Kunden dann zu mir kamen, das ist ja nicht der erste Fall, ja, ich sollte die dann einschränken, ich sollte die dann in eine Box sperren und was weiß ich nicht alles. Ich denke, das ist doch aber nicht des Pudels Kern, sage ich jetzt mal. Damit kriegt man doch nicht den Stress aus dem Hund. Oder die Sachen, ja, ausgemerzt, die den Hund stressen. Da muss man doch gucken, wie kann ich den Alltag für alle Familienmitglieder, samt Hund und Katze vor allen Dingen ja auch, wie kann ich das ein bisschen verändern, an Stellschräubchen drehen, dass es für alle angenehm ist, dass es für alle harmonisch ist, dass es für alle ertragbar ist, ohne Stress. Und das ist doch die Frage. Das ist doch genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Und deswegen, ich habe dazu jetzt auch, weil es mich einfach so die Thematik so aufgeregt hat, jetzt direkt nach meinem Urlaub, habe ich einen Blogbeitrag geschrieben. Den findest du auf meiner Seite im Blog, gerade zu diesem Thema. Und ja, oder auch das mit dem Welpen. Da war ich dann auch, ich war so geflasht einfach, dass es immer noch Menschen gibt, die das empfehlen. Und deswegen jetzt nochmal mein Wort zum Sonntag, mein Abschlusswort. Wenn dein Hund sich nicht so benimmt, wie du dir das vorstellst, hat das nichts damit zu tun, dass er dich ärgern möchte. Schau bitte genau hin. Von mir aus spiel ein bisschen Detektiv. Du kannst dich auch gerne bei mir melden und wir gucken gemeinsam drauf. Du musst es ja auch nicht alleine machen, aber sei fair, guck, was könnten die Ursachen sein? Was könnten die Auslöser sein? Wann passiert es häufiger, wann nicht so oft? Dass du so einen kleinen roten Faden findest und versuche einfach mit deinem Hund einen Weg zu finden, nach und nach und fair vor allen Dingen, mit diesen Ursachen zurechtzukommen oder diese Ursachen auszumerzen. Es können auch Schmerzen sein, Hormone, die sich verlagern durch irgendwas, also Hormonlagen, die sich verändern. Es können Magen-Darm-Probleme sein, also alles, was so körperlich ist. Gerade Schmerzen werden ganz oft außer Acht gelassen oder halt die Hormone bei Junghunden, so. Also einfach mal guck, was würde dir als Mensch helfen in der Situation, was würde dir nicht helfen? Und versuche genau das zu machen, was dir helfen würde. Und wenn du, wie gesagt, Unterstützung brauchst, du kannst dich gerne bei mir melden, wir gucken zusammen drauf. Und es muss ja nicht immer alleine geschafft werden. So, das ist das Wort zum Sonntag. Mein erster Witcast, ich bin mal gespannt. Komisches Gefühl, auch noch in die Kamera zu reden, obwohl ich es gewöhnt bin. Aber so, eigentlich ist es ja was für die Stimme. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielleicht magst du mir einen Kommentar da lassen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.